Der ist wirklich gut. Amen. Halleluja. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, in der Siegeshaltung heute mit euch vor Gott zu stehen. Dankeschön, das finde ich echt lieb von dir. Ja, wir haben auch einige Wunder erlebt. Also ein kleines Team, mit dem ich unterwegs war und ich. Wir waren in Rumänien. Ihr habt dafür gebetet. Ich bedanke mich für die Gebete. Das ist eine wertvolle, wichtige Unterstützung. Wir haben diesmal gemerkt, dass in Rumänien nicht so viele Leute da waren wie sonst. Ja, das heißt also, normalerweise sind die Gottesdienste übervoll, die Leute finden keinen Platz, stehen draußen. Und diesmal waren wir verwundert, dass es deutlich weniger waren. Es war einfach ein falscher Zeitpunkt, den ich ausgesucht hatte. Ich bin nach dem Kalender gegangen, vielleicht hätte ich besser über den Zeitpunkt beten sollen, statt nur nach dem Kalender zu gehen. Also Fakt ist, dass die Leute auf den Feldern gearbeitet haben und teilweise als Erntehelfer in Europa unterwegs waren, also auch viele in Deutschland unterwegs waren. Und da habe ich echt gedacht, Herr, wie ist das jetzt? Jetzt sind wir hier, um zu dienen. Wir kommen als ganzes Team und so das gewohnte Bild der übervollen Gemeinde mit den vielen Unbekehrten fehlte irgendwie. Aber ich spürte in meinem Herzen, dass Gott trotzdem sagt, es gibt immer einen Zeitpunkt und es gibt immer eine Aufgabe. Und es muss nicht immer so diese Superlative sein. Ja, immer ganz, habe ich ja gerade auch gepredigt in einer der letzten Predigten, dass man einfach Gott dienen soll, treu dienen soll in dem, was Gott einem gibt. Und dass man eben nicht immer nur davon sprechen muss, Millionen haben sich bekehrt und was weiß ich was, Milliarden Hauskreise gegründet und immer das, was man so hört, was einfach maßlos übertrieben ist oft. Da stand ich jetzt und habe gedacht, okay, jetzt werde ich selber vielleicht auch geprüft, stehe ich zu dem, was ich sage, ja? Bin ich trotzdem mit ganzem Herzen bei der Sache, obwohl es jetzt mal weniger Leute sind als gewohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Gottes Zeitpunkt war da, die Leute, die es hören sollten, waren da. Zeichen, Wunder, Heilungen waren da. Das ist in Rumänien einfach so die Gnade Gottes, dass die Leute geheilt werden und dass die Leute, die sich einen Arzt nicht bezahlen können oder leisten können, dass die Leute, die keine Krankenversicherung haben, was normal ist dort, ja, also jeder Arztbesuch, jede OP, alles kostet Geld und Gott schenkt echt Gnade, dass die Leute geheilt werden in besonderer Art und Weise. Und manchmal sind das die körperlichen Heilungen gewesen, manchmal sind das die seelischen Heilungen gewesen, ja. Da kam eine Frau Anfang 20, also junge Frau Anfang 20 kam nach vorne und ich hatte den Eindruck, ich bete jetzt für herzkranke Leute. Und es kamen welche, die waren berührt worden und die haben schon gemerkt, es gibt Veränderungen, ein Knoten ist weg und hin und her. Und diese Frau hatte dann Schmerzen immer noch und es tat sich nichts. Und dann habe ich so einen Eindruck plötzlich vom Herrn bekommen. Ich sah eine Person, also Größe, Aussehen, Alter, ein paar Details. Und wusste dann in dem Moment, dass hier so ein Missbrauch das Herz dieser Frau kaputt gemacht hat innerlich und von innerlich auch physisch das Resultat daraus. Und ich habe ihr gesagt, du, ich habe den und den Eindruck. Und sie fing dann natürlich an zu weinen und hat gesagt, ja, so ist es, das ist es, das ist der Mann, das ist die Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ich bitte dich, dass du ihm vergibst. Bist du bereit dazu? Ja, ich vergebe. Wir haben gebetet, sie hat vergeben und augenblicklich verschwanden ihre Herzschmerzen und sie war physisch geheilt. Im Herzen aufgrund der Tatsache, dass sie ihr Herz innerlich, geistlich auch frei gemacht hat. Also auch da wieder die Macht und die Kraft der Vergebung ist gewaltig, ist einfach gewaltig. Und jeder hätte es verstanden, wenn diese Frau gesagt hätte, nee, dem kann ich nicht vergeben. Aber Gott hat gesagt, wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben werden. Und das hat für sie nicht nur Vergebung freigesetzt, sondern auch gleich Heilung. Es war einfach toll. Was auch sehr wichtig war diesmal, waren die Kinder. Plötzlich fand ich mich im Gottesdienst wieder. Es hieß, wenn es dunkel wird, muss die Predigt zu Ende sein, weil wir waren in einem Raum ohne Strom, in einer Gegend, die wirklich viel Armut hatte, bittere Armut. Und dann wurde am Anfang für die Kinder gebetet, alle, die keine Schuhe haben, sollen nach vorne kommen. Und ich dachte, oh Gott, da standen sie, ein Hemd, zerschlissene Kleidung, sehr ärmlich, barfüßig, schmutzig. Ja. Und das hat mir echt das Herz gebrochen. Ich kämpfte wirklich mit den Tränen am Kloß im Hals gekriegt. Das hat keiner gemerkt. Das habe ich mir auch nicht anmerken lassen. Aber ich dachte, ja, man hat seine Kämpfe. Wir haben unsere Kämpfe. Ist einfach so. Es gehört zu unserem Leben dazu. Es gibt einen Teufel, der versucht einfach wegzunehmen, der versucht zu rauben, der Teufel versucht einfach zu zerstören. Und man hat schon Lasten und man hat schon Defizite und man hat schon Schmerzen. Überhaupt keine Frage. Aber wenn man einmal in Rumänien in einer Evangelisation dabei ist, jeder von euch ist herzlich eingeladen, mal mitzukommen. Wenn man in einer Evangelisation dabei ist und so ein Gebetsanliegen sieht, Herr, gib ihnen Schuhe, bevor der Winter kommt. Ja, das relativiert alles. Da kommt man zurück in seine eigene Umgebung und denkt, ey Leute, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie gut es uns geht? Ja, ich sage es meinen Kindern, ja, Problemchen hier und Problemchen da, auf einmal wirkt alles ganz anders. Ja. Habt ihr, hier geht es ums nackte Überleben. Hier geht es ums nackte Überleben. Und wenn es dann noch ums nackte Überleben geht, ja, was sind dann das, wo wir sagen, ja, das sind jetzt aber echt, ja, ich meine, Jesus hat Verständnis für uns und der Teufel greift nicht nur Rumänien an, auch uns. Aber ich möchte eins sagen, wir dürfen vor dem Herrn jammern und klagen, das ist gut. Er hat es uns so gesagt und er hat uns auch so gemacht. Aber gleichzeitig dürfen wir die Haltung der Dankbarkeit nicht verlieren. Wir dürfen die Haltung der Dankbarkeit nicht geringer machen als die Haltung der Klagen und Leiden vor Gott. Ja. Wenn man diese kleinen Pupsis sieht und denkt, aus denen können wirklich, wirklich gute Leute werden. Der Gottesdienst ging dann wirklich darum, ich sag mal bewusst, diesen kleinen, süßen, rumänischen Zigeunerpupsis das Evangelium zu predigen, ja, dass Gott wirklich Wunderbares mit ihrem Leben vorhat. Ja. Und im Geist, und ich weiß, Gott denkt auch so, im Geist sieht er nicht den kleinen Barfüßigen mit dem zerschlissenen Hemd. So, ich glaube, im Geist sieht er Politiker, die später mal richtig Gutes tun werden in diesem Land. Im Geist sieht er Pastoren, die mal richtig gut das Wort Gottes predigen, dass viele Leute sich bekehren. Im Geist sieht Gott diese kleinen Personen und sieht einfach, was für eine Zukunft für Rumänien und für Europa gestaltet werden kann durch diese kleinen, süßen, barfuß seienden, jetzt noch armen Kinder. So, und das ermutigt mich. Und da habe ich gedacht, das ist es. Von wegen falscher Zeitpunkt und so. Einerseits denke ich das immer noch. Ja, wir hätten besser planen können oder den Herrn fragen sollen. Andererseits, Gott hat wirklich das Beste daraus gemacht. Es war eine Botschaft für die Kleinen, für die Kinder. Ja, die waren, ihr dürft dem Herrn wirklich einen Applaus geben. Das hat er verdient. Die waren total begeistert von Jesus, ja. Die waren total begeistert von Jesus und die haben sich bekehrt. Manche, die sahen so christlich und so bekehrt aus. Ich glaube, die haben sich einfach nur wieder bekehrt, weil sich alle bekehrt haben. Auch gut. Aber es war einfach toll, diese Freude zu sehen und diese Dankbarkeit dieser Kinder zu sehen. Was es bedeutet, ich habe keine Schuhe, aber ich habe Frieden im Herzen. Ich habe keine Schuhe, aber ich habe Freude. Ja, ich habe nicht einen deutschen Standard, aber ich bin total glücklich. Ja. Ihr erinnert euch, ich habe ja mal vor 2-3 Jahren dieses Zeugnis gegeben. Ich war auch in Rumänien, ich stand in einer Hütte, kranke Frau, kranker Mann, kranke Kinder, keine 15 Quadratmeter, über 20 Leute wohnen in dieser Hütte aus Lehm, selbst zusammengeklatscht und so. Und dann war ich da und habe echt gedacht, oh Herr, wenn ich das hier so sehe. Und dann denke ich daran, ich gehe zurück nach Deutschland und sehe mich oder meinen Lebensstil. Ja. Und in dem Moment hat Gott einfach ganz deutlich mir ins Herz gelegt, es ist nicht wichtig, wie viel du hast. Es ist wichtig, wie viel du gibst von dem, was du hast. Ja. Niemand muss sich schämen, wenn er gute Sachen hat oder in einem schönen Haus wohnt. Aber wenn jemand so wohnt und so lebt und so ist und so gekleidet ist und nichts gibt, der hat Grund, sich zu schämen. Das ist auf jeden Fall... Was Gott in Rumänien getan hat, war einfach gewaltig. Und ich habe einfach diese Kinder gesehen und habe einfach die Zukunft dieser Kinder gesehen. Und ich möchte euch sagen, wir mit unserem Missionswerk und wir privat, ja, wir unterstützen diese Leute. Wir unterstützen diese Arbeit und wir werden es weiterhin tun, weil das einfach die Zukunft ist, möglicherweise für Europa. Weil Jesus gesagt hat, die Armen habt ihr immer bei euch. Ja, die werden immer bleiben. Ja, warum werden sie immer bleiben? Wir leben in einer gefallenen Welt. Das wird nicht so sein, dass die Gerechtigkeit überhand nimmt und dass die Leute all ihre Güter gerecht verteilen. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, wo es ungerecht ist. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, hat Jesus gesagt. Ja, Matthäus 25, Endzeitrede. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und in vielen wird die Liebe erkalten. Das bedeutet, wir müssen einfach damit klarkommen, dass jemand Milliarden auf dem Konto hat, mehr als er und seine Verwandtschaft jemals ausgeben kann. Und in derselben Welt, die du ja nur in ein paar Stunden mit dem Flugzeug komplett umfliegen kannst, in derselben Welt stehen Kinder da und haben keine Schuhe und fürchten, dass sie im Winter erfrieren. Und müssen sich überlegen, ob sie erfrieren oder verhungern. Keine 1600 Kilometer von hier. Müssen die Leute überlegen, erfriere ich oder verhungere ich? das hat mir so das Herz bewegt und ich habe dann gedacht, das geht nicht anders. Wir müssen nochmal Ende November, so bevor das richtig, richtig kalt wird, wir müssen nochmal mit dem Transporter dahin. Wir müssen nochmal einen 40 Tonner vollladen, Decken, Heizkissen, was man braucht, Schuhe. Ja. Und ich habe echt gedacht, Herr, ich leg dir das in die Hände. Manchmal ist es so schwierig, Leute zu motivieren. Wenn du sagst, lass uns für Rumänien sammeln, kommt der letzte Schrott und die meisten machen gar nichts. Es gibt auch gute Erfahrungen. Ja, lass uns für Rumänien sammeln und alle bringen irgendwas und auch Gutes und auch Brauchbares. Ne? Natürlich, bevor das nach Rumänien geht, wird es aussortiert. Ja, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, ihr kennt sie auch teilweise schon persönlich, die sagen, manchmal ist das total beschämend. Die stehen an einem Tisch und sortieren aus. Ne? Was die Leute denken, dass ein Segen sein könnte, weil es ist ja Rumänien, ja, da sind die verschlissenen Klamotten in Rumänien nicht viel anders. Ja. Aber auf jeden Fall, ich habe mich gefreut über eine positive Rückmeldung, dass jemand mich anrief und sagte, ja, ich verhandle gerade mit einem Schuhhersteller. Wir haben die Möglichkeit, 20.000 Paar Schuhe zu kriegen, niegelnagelneu, zwar zweite Wahl mit kleinen Fehlern, ja, aber wer fragt danach in Rumänien, ob die Schnalle ein bisschen schiefer sitzt als die andere oder meine Güte, ja, 20.000, die Sache ist noch nicht durch, aber ich habe so auf dem Herzen, es euch zu sagen, ja, der Mann verhandelt noch, ja, die Zusage, dass es was gibt, ist schon da, ja, aber wie es halt so ist, was sagen die deutschen Behörden, was sagen die Vorgaben, wie muss man es machen, was ist steuerlich und dies und jenes und die Nachweise, dass sie auch nicht dann in Rumänien verkauft werden, auf dem Markt, sondern tatsächlich verteilt werden, ja, ich habe zu dem Mann gesagt, der soll der Firma sagen, ich persönlich werde die Sachen dort in Empfang nehmen, wenn nicht sogar den ganzen Transport begleiten. Ja, als Vorsitzender der Hilfsorganisation, ich persönlich werde hingehen und die Sachen persönlich übergeben, dass sie die Gewissheit haben, dass da kein Schmuh mitgemacht wird und so weiter. Also betet dafür. Amen. Ich habe versprochen, eine kurze Predigt zu machen. Ich hoffe mal, dass es klappt. Okay. Ich habe eine Sache auf dem Herzen, ich habe schon erwähnt, eine Sache auf dem Herzen in letzter Zeit sehr, sehr stark, sehr intensiv, musste immer und immer wieder drüber nachdenken, und zwar der Satz Johannes 10, Vers 10 und 11. Da sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Mit anderen Worten oder andere Übersetzungen sagen auch, ein Dieb kommt zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Ja. Diese Verse haben mich bewegt und ich habe sie zitiert, als ich mit einer muslimischen Frau sprach. In einer Lebenskrise, ja, zerbrochen, rückblickend, ihr Leben ist total daneben gelaufen. Obwohl sie fleißig gebetet hat, fleißig gefastet hat, obwohl sie fleißig versucht hat, alles umzusetzen, was der Islam vorgibt. Ihr Leben war eine Anreihung von Katastrophen und es wurde von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Und ich sprach zu ihr und sagte, nach all dem, ich hatte ihr ein bisschen Islamgeschichte, ein bisschen Historisches, ja, Theologisches. Ich habe ihr ein paar Sachen einfach nochmal aufgezeigt und vor Augen geführt, was diese Religion eigentlich beinhaltet. Ja. Und fragte sie, ob sie anhand dieser Dinge und anhand der Erfahrung ihres eigenen Lebens nicht erkennen kann, dass das kein Weg sein kann. Daraufhin sagt sie, vielleicht gibt es etwas im Islam, was ich noch nicht verstanden habe, was ich noch nicht gelebt habe, was ich noch nicht umgesetzt habe. Und wenn ich es dann umsetze, werde ich gesegnet. Und ich habe zu ihr gesagt, ich werde dich leider enttäuschen müssen. Oder ich muss dich leider enttäuschen. Das gibt's nicht. Religion sagt, mach noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Vielleicht hast du noch was vergessen. Denk noch mal nach. Bring noch was. Ja. Und gib dich noch mal rein. Komm. Da muss noch was sein, guck doch mal, such doch mal, wo ist der Fehler, wo ist das, was fehlt? Mach doch mal, ja, eine Last, eine Bürde, eine Last, noch eine, noch eine, noch eine. Und wenn du dann 1000 Kilo auf dem Rücken hast, dann kommt der Teufel in der Religion und sagt, ja, guck doch mal, ob es nicht doch noch was gibt, was du noch machen musst. Ja. Ich habe gesagt, vergiss es. Vergiss es. Ich habe gesagt, versteh mal eins, Jesus hat gesagt, der Teufel kommt zu stehlen, wegzunehmen, stehlen, Diebstahl, sich Sachen anzueignen, die ihm nicht gehören. Ein Dieb nimmt nicht das, was ihm legal gehört. Darüber sind wir uns einig. Wenn Jesus also den Teufel als Dieb beschreibt, dann beschreibt er ihn als jemand, der hineingeht und etwas herausnimmt, ja, was ihm nicht gehört. Und ich habe dieser Frau gesagt, jetzt mal ganz im Ernst, wie viel ist in deinem Leben schon gestohlen worden? Wie viel hat der Dieb dir geklaut? Das war nicht das erste Gespräch und ich kannte die Geschichte mittlerweile sehr gut, dieser Frau, deswegen konnte ich sagen, guck mal, das, wo ist das? Das, wo ist das? Ich habe gesagt, als du 5 Jahre alt warst, erinnerst du dich? Wovon hast du geträumt, als du 5 Jahre alt warst? Als du 10 Jahre alt warst, wie hast du gelebt? Wovon hast du geträumt? Was waren deine Wünsche, deine Hoffnungen? Als du 15, 20, 30, 40, wonach hast du dich ausgestreckt? Was wolltest du? Wie viel hast du bekommen davon? Von dem, was du dir erträumt hast. Wie viel hast du bekommen? Ja, sagt sie. Schon betroffen. Mit leiser Stimme. Aber es ist doch auch Schicksal. Gott hat doch vorherbestimmt, wer wie viel hat. Ich sage, das ist die Lüge des Teufels im Islam. Er kommt zu stehlen, er stiehlt und sagt dann, Gott hat es so gewollt. Ich sage, weißt du, warum der Teufel diese Lüge bringt? Damit du dieses Elend akzeptierst und ja nicht auf die Idee kommst, dich mal zu fragen, ob eventuell Jesus doch der Weg ist. Ich sage, ganz ehrlich, sag mir, wie viel ist dir gestohlen worden? Wie viel, der Teufel kommt zu stehlen, zu würgen, wie viel hast du diesen Würgegriff gespürt? Wie viele Male? Wie oft? Der Würgegriff des Teufels, das bedeutet, du kannst kaum noch atmen. Würgen. Ich bleib bei dem Ausdruck würgen, weil schlachten und umbringen ist so ziemlich identisch. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn nur geschlachtet. Das macht Sinn, würgen und umbringen. Ich sage, wie viel hat er gemordet, geraubt, gestohlen? Das ist der Teufel. Und er schafft es in der Religiosität, in Religionen, insbesondere im Islam, den Leuten noch zu vermitteln. Das ist Gott gewollt, halte durch, im Himmel gibt es die Erstattung oder den Ausgleich. Ich habe gesagt, der Teufel bestiehlt dich, würgt dich, zerstört dein Leben und am Ende sagt er, und jetzt sei dankbar. Das ist nicht nur typisch islamisch, ja? Es gibt auch andere Religionen, sogar christliche Bewegungen, die sowas lehren. Du bist krank, das hat Gott gemacht, damit du Demut lernst. So ein Schwachsinn. Ich möchte die Geschwister, die sowas denken und glauben, nicht angreifen, aber ich finde das schwachsinnig. Das ist eine Lüge. Du bist krank, obwohl Gott sich Krankheit nicht ausgedacht hat. Das ist die Wahrheit. Ja, der Herr wollte das so. Also gemäß meiner Bibel und gemäß meiner Erkenntnis Gottes, wir haben einen liebenden Papa im Himmel, in dem Leben überquillt, in dem Leben übersprudelt, in dem Heilung Bestandteil seines Wesens ist, in dem Gesundheit... Ja, aber die Leute sind krank. Habe ich schon 100.000 Mal gehört und auch 100.000 Mal darauf geantwortet. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, Gott ist unser Herr. Jesus ist unser Arzt und unser Heiler. Amen. Und wir dürfen nie aufhören zu predigen. Sagt jemand zu mir, ja, wenn Gott unser Heiler ist, warum hast du keine Haare auf dem Kopf? Warum heilt er dich nicht? Also, Leute, es ist überhaupt kein Problem, ja. Es ist überhaupt kein Problem. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass bei allen Zeichen und Heilungen und Wunderheilungen, es war Jesus, nicht ich. Ja? Ich muss auch nicht für alles eine Antwort haben. Ich weiß nur eins, ich hatte eine sehr schwere, lebensbedrohliche Krankheit. Ja? Und Jesus hat mich auf meiner eigenen Heilungsevangelisation nebenbei geheilt, was ich dann Wochen später merkte, was dann ärztlich bestätigt wurde. Ja? Und dass die Haare gestoppt sind, der Haarausfall ist gestoppt. Das ist für mich schon ein Wunder Gottes. Dafür bin ich dankbar. Natürlich, ja, danke Jesus. Natürlich bin ich auch dankbar, wenn er welche nachwachsen lässt. Oder ich habe gehört, es gibt noch andere Mittel und Möglichkeiten. Und ist auch völlig in Ordnung. Bei Victor ist es wenigstens natürlich. Steht dir auch. Ich kann mir Victor gar nicht mit voller Haarpracht vorstellen. Das nee, lass mal so. Wir haben uns dran gewöhnt.
Also, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Alles, wonach wir die Bibel messen und welche Bibelstellen wir verstehen und was wir begreifen und was wir lernen, alles müssen wir immer im Bild setzen mit Gott, wie er ist. Sein Wesen, seine Art. Kein Mensch, glaubt mir, kein Mensch lernt Gott kennen und bleibt in Bindung. Kein Mensch lernt Gott kennen und seine Liebe kennen, ja, und bleibt in katastrophalen Lebenszuständen. Ja, verkniffen, verblendet, verkettet, gefesselt. Gott ist gut und sein Wesen ist gut. Und was die Bibel sagt, ist gut. Ja. Und wenn Leute Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und missbrauchen, Gott ist gut. Prüf mal die Bibelstellen, die dir ausgelegt werden. Und wenn sie dir ausgelegt werden, Gott als den Bratpfannenmann darstellen, ja, der mit der Bratpfanne über die Birne haut. Ja. Wenn du das Gefühl hast, die Bibelstelle verstehst du so oder sie wird dir so vermittelt, schau in die Bibel, lies doch mal selbst. Ich bin erschrocken, wie wenig Christen teilweise selber nicht die Bibel lesen. Sie übernehmen irgendwas und lesen gar nicht. Und dann noch das verblüffende Phänomen, sie hören verschiedenste Predigten von verschiedensten Predigern im Fernsehen, in live, im Gottesdienst und überall und haben diese Auslegung, oh super, verstanden, Gott ist gut, jetzt verstehe ich, wie die Stelle gemeint ist. Und der Mensch ist vom Wesen so und der Teufel ist vom Wesen so, am Ende ist es so, dass man wieder zurückfällt in sein altes Denkmuster. Und da gibt es einen guten Trick, den ich jedem raten kann. Wer kein gutes Gedächtnis hat und Offenbarungen behalten kann, der möge sich ein Heftchen nehmen und Offenbarungen aufschreiben. Nimm ein Heft und schreib auf, was Gott dir als Offenbarung gegeben hat. Eine Bibelstelle hast du immer so verstanden und immer so gelehrt bekommen. Jetzt macht's pling, du liest die Bibel oder du hörst eine Predigt. Und nein, so ist es gemeint. Na klar, schreib's auf. Weil du kannst davon ausgehen, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn du es nicht aufgeschrieben hast oder behalten kannst, ist es weg. Und wenn es weg ist, dann wirst du wieder so denken, wie du vorher gedacht hast über die Stelle. Der Teufel kommt zu stehlen. Offenbarungen, Erkenntnisse, sogar Heilung. Der Teufel kommt, um zu stehlen. Umzubringen. Und wisst ihr, was wirklich, wirklich, wirklich gut ist? Jesus ist nicht so Wirtschaftskrise, alles geht den Bach runter, der Teufel kommt zu stehlen, der Teufel kommt umzubringen, ich bete für euch. Nein, nein, er sagt, auf der einen Seite gibt's den, ja, der wirkt und raubt und stiehlt und auf der anderen Seite gibt's den und das ist er selbst. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist mehr als gerade mal das Leben. Was heißt volle Genüge? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er sagt, der Teufel kommt, um zu stehlen und umzubringen. Ich bin gekommen, damit ich mein Leben lasse für meine Schafe. Damit meine Schafe dann daraufhin das volle Leben haben und das Leben und volle Genüge haben. Jesus hat das Gegenteil zu bieten von dem, was der Teufel zu bieten hat. Einfache evangelistische Botschaft. Ganz einfach. Und manchmal müssen wir zurückgehen zu den einfachen evangelistischen Botschaften. Ich werde jetzt nicht einsteigen. Das lateinische Wort heißt so und so und ausgelegt und das griechische Wort, griechisch, nicht lateinisch, Entschuldigung, das hebräische Wort sagt und meint. Nein, bleiben wir bei einer einfachen Aussage. Der Teufel stiehlt, Jesus gibt das Leben in volle Genüge. Klappe zu, Affe tot. Die Sache ist, kannst du Jesus vertrauen? Kannst du ihm vertrauen? Kannst du seinem Wort vertrauen, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Lass uns mal Psalm 23 an die Wand schmeißen, bitte. Oh. Margret, du kennst das doch bestimmt auswendig. Wie die allermeisten hier. Was steht da? Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn ihr sagt, hey, Ich bin der Hirte. Hier, sieh mich an. Ich bin der Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier bin ich. Sieh mich an, sagt Jesus. Sieh mich an. Ich habe mein Leben gegeben, damit du das Leben und volle Genüge hast. Kannst du ihm vertrauen? Kannst du ihm wirklich vertrauen? Wenn er sagt, zahl den Zehnten, kannst du ihm dann immer noch vertrauen, dass er der gute Hirte ist? Halleluja. Ich hab's gelernt. Ich hab's gelernt. Und wenn dann der Zehnte gezahlt ist und dann kommt wieder die Durststrecke, dann kommt der Teufel mit, ach, lass es. Nein, ich halt's durch. Nein, 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 nein. Ich halt's durch, weil ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Weil er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Nicht, ich bin der vergessliche gute Hirte. Ab und zu vergesse ich mal einen. Nein, das steht da nicht. Ich bin der Vergessliche. Ich bin der gute Hirte. Und glaub mir, keiner hat jemals so viel gelernt, glaube ich, auf diese Verse zu setzen, wie meine Frau und ich. Ich bin der gute Hirte. Ja, Jesus, Amen, Halleluja. Ja. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ja, Jesus, Amen, Halleluja, du sagst es. Ein gedrücktes, geschütteltes, überfülltes, übervolles Lebenmaß wird euch in den Schoß gelegt werden. Halleluja. Du kannst nur etwas in den Schoß bekommen, wenn du dich auch mal hinsetzt. Ruhe ist kein Fluch. Und dennoch die Ernte der Saat in der Phase der Ruhe. Jesus ist gut. Und das ist die Antwort. Weißt du, viele Leute denken, mir wird nichts mangeln. Wenn ich traurig bin, wird Gott mich trösten. Das stimmt. Mir wird nichts mangeln. Wenn der Teufel kommt, dann wird Jesus sich schützend vor mir stellen. Das stimmt. So, mir wird nichts mangeln. Wenn ich den Geist des Gebets brauche, fällt er über mich. Das stimmt auch. Aber alles bezogen auf das Geistliche. Weil man es nicht packen kann. Weil man es glaubt und glauben will und glauben darf. Aber wenn es ums Praktische geht, ja, mir wird nichts mangeln, ich mache den Kühlschrank auf und muss dann den einzelnen Regalen sagen und im Namen Jesus, es steht geschrieben, mir wird nichts mangeln. So. Wer dann die Tür zumacht und wieder aufmacht, um zu gucken, ob schon was passiert ist, der hat richtig Glauben. Der traut Gott richtig was zu. Eben war da noch ein Joghurt, jetzt sind es 10. Halleluja. Und dann machst du die Tür auf und zu und auf und zu. Und wenn das funktioniert, dann fängst du an, die Sachen rauszubringen. Ja. Aber komm nicht auf die Idee, die Sachen zu verkaufen. Sie sind von Gott übernatürlich geschenkt. Wenn dir das passiert, bring's raus und verteil's es an die Leute. Schönen Gruß vom Herrn. Ja, das Praktische, das Sichtbare, das Greifbare, in allem, wir dürfen ihm vertrauen. Mir wird nichts mangeln. Der Teufel stiehlt, wirkt, zerstört, zerbricht. Und Jesus sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Für deine Ehe, Jesus sagt, hier bin ich. Ja, ja, Jesus, der war ja nie verheiratet. Der weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn so ein Ehemann unter seiner Ehefrau leiden muss. Nächsten Sonntag gibt es dann die Version, wenn eine Frau unter ihrem Mann leiden muss. Nein, nein, Jesus hat uns erschaffen, also Gott hat uns erschaffen, der dreieinige Gott, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen, ja, nicht, geh du mal vor. Gott sagt, Jesus, Elohim, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen. Und nicht, Jesus, geh mal, mach mal.